Lutz Schumacher von der SV-Gruppe stellt in seinem Vortrag eine provokante These auf: Die Plus-Strategie für Regionalzeitungen ist ein Irrweg. Seine Kernthese: Das Printgeschäft wird schneller zusammenbrechen als gedacht. Durch den Mindestlohn und eine überalterte Leserschaft droht eine Stückkostenfalle. Schumacher argumentiert für drei zentrale Punkte. Erstens müssen Verlage den verengten Diskursraum wieder öffnen und auch verrückte Ideen zulassen. Zweitens sollten sie vom Plusmodell weg und stattdessen auf Haushaltsabdeckung und personalisierte Werbung setzen. Drittens müssen Printleser schnellstmöglich ins E-Paper überführt werden, um das digitale Nachfolgeprodukt zu entwickeln.
Ja, ich freue mich, dass ich hier heute in Wien bin. Ich habe überlegt, ich glaube, es ist 15 Jahre her, dass ich in dieser wunderschönen Stadt war und dann auch noch in so einem tollen Saal. Was will man mehr? Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, die Welt ist ja voller Narrative. Das ist auch normal, das gehört zum Menschen. Und die Aufgabe von Medien ist ja eigentlich traditionell, ja, zum einen Narrative zu erzählen, das hat man schon im Mittelalter gemacht, und zum anderen aber auch immer wieder Narrative auseinanderzunehmen. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren nicht so gut dabei waren. Ich weiß nicht genau, wo der Umbruch gewesen ist. Irgendwo ist er gewesen. Und es hat sich immer mehr eine Haltung durchgesetzt. Das ist vor allem an der publizistischen Front, dass wir eigentlich die Wahrheit kennen. Ja, wir kennen die Wahrheit und jetzt müssen wir nur noch den Menschen diese Wahrheit erzählen. Das ist eine grundsätzlich, glaube ich, sehr, sehr gefährliche Haltung, denn eigentlich sagt jeder große Philosoph, dass es sowas wie eine Wahrheit gar nicht gibt. Es kann im menschlichen Leben eigentlich immer nur einen Erkenntnisgewinn geben. Ja? Und zumindest, ich bin schon so alt, dass ich in der Schule, ich habe letztens mal wieder festgestellt, dass ich trotz Arbeitergymnasium, glaube ich, eine ganz gute humanistische Bildung genossen habe. Und ich würde sagen, in den 80er Jahren, wo das stattfand, da gab es auch noch nicht den Zustand, dass jeder dritte Neuntklässler nicht lesen kann. Also es ist nicht alles besser geworden seitdem, aber sicherlich auch nicht alles schlechter. Auf jeden Fall haben wir da in der Schule noch etwas gelernt, das sich Dialektik nennt. Und Dialektik sagt, dass du Erkenntnisgewinn immer dadurch bekommst, dass du den Diskursraum ausleuchtest. Ne? Du hast eine These, du hast eine Gegenthese und dann suchst du dazwischen den Weg. Und ich glaube, ein grundsätzlicher Fehler, kommen gleich vom Allgemeinen ins Konkrete, ein grundsätzlicher Fehler, auch in der Diskussion, die wir als Medien ja mit begleiten und, glaube ich, auch maßgeblich beeinflussen. Ein wesentlicher Fehler ist, dass wir glauben, dass jede These richtig sein muss. Ja? Und damit haben wir den Diskursraum in den letzten Jahren immer weiter verengt, in gutem Willen natürlich, ne, weil wir gesagt haben, eine These, die im Raum steht und die es lohnt, darüber zu diskutieren, die muss ja wahr sein. Das Dilemma ist nur, man weiß ja nie so ganz genau, was wahr ist. Und die Dialektik sagt nicht, dass deine Thesen richtig sein müssen, sondern die sagt, dass du nach der Wahrheit oder nach der Erkenntnis suchst. Und zwar dadurch, dass du oft auch steile Thesen bildest. Ja? So, und das, was, sagen wir mal, in der gesellschaftlichen und in der politischen Diskussion stattfindet, und da sind wir ja als Medienhäuser sicherlich sehr engagiert dabei, und was, wie gesagt, das wäre jetzt mal meine steile These, nicht so gut läuft, das beobachte ich auch zunehmend im Geschäftlichen, in unserer Branche, dass wir eine Diskursverengung bekommen. Und ich kann nur appellieren oder ja, dafür werben, dass man das wieder öffnet und dass man einfach mal auch die verrücktesten Gedanken zulässt. Ja? Nicht, weil sie richtig sind, sondern weil sie so die Wegmarker sind. Ne? Da hast du eben ein breites Feld und darin suchst du am Ende Erkenntnis. Und das ist auch ein Prinzip von Innovation, ja? Dass man eben nicht zu viele Denkverbote erlässt, sondern dass man erstmal drauf losmarschiert. Ja? Warum sind amerikanische Drehbücher in der Regel besser als deutsche? Weil der amerikanische Drehbuchautor oder die Autorin erstmal losmacht. Ja? Und nicht überlegt, ob das vielleicht zu teuer ist, wenn ich den Eiffelturm in die Luft sprenge. Ne? Sondern schreiben wir erstmal hin. Dann können wir ja immer noch mal überlegen, ob es am Ende wirklich Not tut oder ob dann vielleicht auch ein Scheunenbrand das Richtige ist. Ne? Und müssen wir meines Erachtens auch in die jetzige Phase eintreten. Denn ich glaube nicht, dass wir es mit einer langfristigen Transformation zu tun haben, sondern ich glaube, dass wir hier über ein doch vergleichsweise kurzes Zeitfenster reden und dass wir hier eher über eine Disruption sprechen. Ja? Und wir sind noch gar nicht so richtig drin, sondern wir sind noch am Beginn einer Disruption. Aber eine Disruption hat irgendwie die Eigenschaft, dass sie schnell läuft, dass sie exponentiell läuft. Ja? Der Vorredner hat kurz dieses böse Stichwort Mindestlohn gesagt. Es ist ja so, dass wir als Verlage schon jetzt in den letzten Jahren gar nicht mehr so richtig gut verdient haben. Ne? Wir haben viele wirtschaftliche Probleme, wir haben einen Niedergang der Printauflagen. Die Häuser, die das mal tatsächlich untersucht haben und da auch mal einen gewissen schonungslosen Blick drauf geworfen haben, die haben erkannt, dass sie fast nur noch Rentner als Printleser haben. Ja, der Anteil der Nichtrentner ist inzwischen überraschend gering. Die Zahl der 80-jährigen Abonnenten ist höher als die der 45-jährigen. Es ist wahrscheinlich sogar so in den meisten Häusern, dass die der 90-jährigen höher als die der 40-jährigen ist. Ja. Der frische Jungabonnent ist über 60 und der Durchschnittsabonnent ist über 70. Ja. Und dann ist ja ganz klar, da im Grunde nichts mehr nachkommt. Du kannst noch ein bisschen reaktivieren, so beim Renteneintritt, aber es kommt nichts Großes mehr nach. Aber die Sterbequote, die ist ausrechenbar, die ist dann immer höher. Das ist dann auch Mathematik. Ne? Und dementsprechend sehen wir ja jetzt schon einen rasanten Abfall der Printabos. Und da entsteht ein ganz schlimmes Kostenproblem, ein wirklich schlimmes Kostenproblem. Eins, das wahrscheinlich schlimmer ist, als so mancher Verlagsmanager denkt. Ja, wir laufen nämlich hier volles Rohr in eine Stückkostenfalle hinein. Und das liegt daran, ich habe jetzt den vorherigen Vortrag nicht komplett gehört, ne, aber mit Logistik beschäftige ich mich auch schon mein ganzes Berufsleben. Und ich kann nur sagen, in der Logistik hast du es mit sehr, sehr vielen Fixkosten oder sprungfixen Kosten zu tun. Und diese Kosten werden nächstes Jahr enorm steigen. Dieser Sprung von ne, jetzt 12,80 Euro auf dann vermutlich 15. Heute konnte man in einigen Zeitungen, falls Sie Zeitungsleser sind, konnte man lesen, dass die Forderungen der Gewerkschafts- und Arbeitnehmerseite und der Regierungspartei SPD schon bei über 15 Euro liegen. Ja. Und das klingt ja so harmlos, ne, weil so 15 Euro, naja gut, ne, kriegt man einen großen Burger für. Aber das ist nicht harmlos, wenn man in die verschiedenen Medienhäuser guckt. Unser Haus zum Beispiel hat schon ausgerechnet, bei 15 Euro haben wir dann 11 Millionen Euro Mehrkosten. Das ist immens. Ja. Das, ich sage Ihnen gleich was zu unserem Haus. Ich habe da auch so eine ganz wundervolle Präsentation vorbereitet, da klicke ich sie gleich durch. Aber ich glaube, dass diese Vorüberlegung viel wichtiger ist. Das Printgeschäft ist in vielen Häusern nicht mehr profitabel oder teilweise nicht mehr profitabel. Und mit dem Sprung auf die 15 Euro plus, kommt ja noch so einiges dazu, alles andere wird ja auch teurer, wird es in vielen Häusern extrem unprofitabel werden. Und das heißt, dass uns die Zeit davonläuft, das Geschäft, mit dem wir bislang vieles subventioniert und vieles überdeckt haben, das wird jetzt relativ schnell zusammenbrechen. Es wird eigentlich sogar zur Belastung. Deshalb gibt es ja erste Medienhäuser, die sagen, wir müssen diese Transformation eigentlich beschleunigen. Das heißt, wir müssen sogar funktionierende Strukturen zerschlagen. Das ist oft eine Methode in solchen Phasen, ja, wenn man es wirklich mit Abbrüchen zu tun hat, ja, um zu einem neuen Zielzustand zu kommen. Egal, wie man es sieht und wie man jetzt im Einzelnen die Haltung dazu hat und ob man glaubt, man kann das noch ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre machen. Am Ende muss das Kerngeschäft der Verlage ein rein digitales sein. Es wird kein oder jedenfalls kein signifikantes Printgeschäft mehr geben. Und dieser Zustand ist nicht in weiter Ferne, sondern der steht unmittelbar bevor. Der kommt schneller, als einem lieb ist, auch wenn man noch große Printauflagen hat. Also unser Haus hat über 150.000 Printabos. Ja? Und trotzdem kann ich jetzt schon ausrechnen, 5 Jahre wird das nichts mehr, weil es einfach zu teuer wird. Ich müsste absurde Preiserhöhungen machen, das machen wir sowieso schon. Das machen wir alle miteinander schon seit vielen Jahren. Das wird es jetzt in den nächsten Jahren so nicht mehr rausreißen. Ja? Und das heißt, wir müssen also in eine komplette Transformation gehen. Und wir, am Ende, egal wie man es macht und wie man es sieht und was man glaubt, was richtig wäre, am Ende steht ein voll digitales Verlagshaus oder kein Verlagshaus. Und ich fürchte, das wird in vielen Fällen das Ergebnis sein, wenn wir so weitermachen, wie das jetzt augenblicklich läuft. So, und das Moderator hat das netterweise schon erwähnt. Das war genau die Ausgangssituation 2021. Da haben wir im Management mal einen wirklich kalten Blick auf die Sache geworfen. Auch das ist sehr empfehlenswert, die Dinge anzugucken, wie sie sind und nicht, wie man sie gerne hätte. Und wir haben gesehen, ja, wir hatten 9.000 Abos. Ich glaube, dass wir so umgerechnet auf Größe und Haushalte und so weiter zu dem Zeitpunkt der erfolgreichste regionale Tageszeitungsverlag, was das Thema Plus-Abos angeht, waren. Denn es waren nicht nur 9.000, sondern es waren 9.000 mit einem Durchschnitts-Netto-Netto-Erlös von über 6 Euro. Das ist, ja, also echte. Es waren wirklich echte Abos. So, das führte dann so mit den ganzen Proben und sonstigen, ja, zu einem Jahreserlös von 900.000 Euro. Jetzt muss man wissen, wir sind ein Haus mit ungefähr 300 Millionen Euro Umsatz. Und 900.000 davon kamen jetzt aus den Digitalabos. Und jetzt eben diese Überlegung, du musst bald davon leben. Nicht in 20 Jahren, sondern vielleicht in 3 oder in 5. Ja, wenn es gut läuft, in 6. Musst du davon leben. Das heißt, du musst aus den 900.000 keine 300 Millionen machen, ne, weil natürlich am Ende in dem digitalen Haus fallen ja Druckereien und Zustellungen und so weiter weg. Ja. Aber du wirst ja trotzdem einen Overhead finanzieren müssen. Du musst vor allem als regionales Haus auch die regionale, lokale Berichterstattung finanzieren. Die ist teuer, ja, weil hier Inhalte produziert werden für immer einen relativ kleinen Kreis. Verlässt man dieses Feld, naja, dann hat man sein Alleinstellungsmerkmal verloren und ist im Feld der überregionalen Medien. Das ist, glaube ich, gut besetzt. Das ist kein Weg. Ne? Und dementsprechend haben wir mal angefangen zu rechnen und zu sagen, was müssen wir denn tun, um aus diesen 900.000, ja, ich sag mal, es gibt ja noch ein zweites Produkt, ja, aber um hier 30 Millionen draus zu machen, ja. Da ist uns nichts eingefallen. Da ist uns wirklich nichts eingefallen, zumal man dazu sagen muss, dass wir diese 900.000 ja erkauft haben. Das hat uns ja ungefähr 2,5 Millionen an direkten Kosten gekostet. Ja. Auch da empfiehlt sich ein ehrlicher Blick. Und da waren noch nicht mal die Redaktionskosten und auch nicht der Overhead drin. Die Redaktion hat man sich ein bisschen weggelogen und gesagt, die haben wir ja sowieso. Aber nochmal, über kurz oder lang müssen die digitalen Produkte ja auch Redaktionen finanzieren. So, ja. Jetzt haben wir überlegt, okay, wir verdoppeln das, ja. Da müssen wir auch wahrscheinlich doppelten Aufwand reinstecken. Zumal wir festgestellt hatten bei den 9.000, und ich glaube, den Punkt haben alle Verlage schon mal so irgendwann erreicht, ja. Wie so ein dicker Bohrer, der ins Erdreich geht und irgendwo kommt, das geht doch so, und dann kommt irgendwann so eine Granitschicht, ja. Und an der Granitschicht waren wir bei unseren 9.000, ja. Also, wo auch eine Verstärkung von Marketingmaßnahmen im Grunde das alles nichts gebracht hat. Natürlich bin ich nicht in die ganzen Seminare vom Kressreport gegangen und habe nicht all die schlauen Sachen gelesen. Aber ich habe ja auch ganz viele Mitarbeiter, die haben das alles gelesen und wir haben auch einiges versucht. Wir kamen zu dem Ergebnis, wir müssten das ja für 20, für 30, für 40 fahren. Das wird uns nicht gelingen. Ne? Und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, naja, dann gehen wir einen anderen Weg. Ja. Dann hören wir auf. Ja, dann ist das Pferd halt doch nicht so toll. Denn man kann jetzt natürlich sagen, ja, schadet ja nicht, diese Plus-Abos zu haben. Das ist aber falsch. Natürlich schadet das. Ja. Denn ich verstelle mir den Weg in ganz viele andere geschäftliche Bereiche. Dazu lohnt auch noch mal ein Blick zurück, vielleicht in diese 80er Jahre oder auch in die 90er Jahre. Und dann mal die Frage, was hat Verlage eigentlich so reich und mächtig gemacht? War das tatsächlich der Verkauf journalistischer Produkte? Das ist ein Irrglauben. Das ist auch ein Narrativ. Wir hätten uns immer mit Journalismus beschäftigt und hätten davon gelebt. Das stimmt nicht. Das mag vielleicht die Motivation der Gründerväter und Mütter gewesen sein bei vielen Verlagen. Ja? Und das hat man sich vielleicht unterwegs irgendwie immer ein bisschen eingebildet. Tatsächlich aber ist es den Verlagen zu dem Zeitpunkt gut gegangen, wo sie 2/3 oder mehr ihrer Einnahmen aus Werbung generiert haben. Im Jahr 2000 hat unsere Branche 8 Milliarden Euro Werbeumsatz gehabt. Jetzt nähern wir uns der 1 Milliarde Grenze. Ja? Und das ist die Wahrheit. Ja? Und mit der absteigenden Anzeigen- und Beilagenkurve hat auch das Elend der Verlage begonnen. Ja? Und das heißt, dass wir, wenn wir digital wirklich eine Zukunft sehen wollen, dann müssen wir die werbliche Seite viel stärker ins Auge fassen. Das heißt, wir müssen verschiedene Geschäftsmodelle finden, die tatsächlich die Werbeumsätze ins Auge nehmen. Ja? So, weil ich ja hier jetzt bisschen nach der Zeit bin. Das ist die SV-Gruppe, die hat auch so ein schönes, Kartensystem. Ne? Wir sind eine besonders witzige Gruppe, weil wir zum einen aus dem Schwäbisch-Media-Bereich im südöstlichen Baden-Württemberg, das ist so vom Bodensee bis so in die Mitte von Baden-Württemberg, und wir bespielen Mecklenburg-Vorpommern und Teile Brandenburgs mit der Nordkurier Mediengruppe. Wir haben mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und zwar tatsächlich Festangestellte. Wir haben 120 Standorte, und ich hatte das ja schon erwähnt, so insgesamt liegen unsere Auflagen um die 200.000. Ja. So, und das sind die Ziele, die wir uns gesetzt haben. Wir haben gesagt, wir wollen einen anderen Weg gehen. Wir wollen viel stärker differenzieren zwischen einem vertrieblichen Produkt, was quasi das Nachfolgeprodukt zur Zeitung ist, also ein hochpreisiges, kuratiertes, durchaus journalistisch gefärbtes Produkt. Ja. Und wir wollen mit jedem Haushalt in Verbindung stehen. Das ist uns ganz wichtig, weil wir glauben, dass man darauf auch diverse Geschäftsmodelle aufsetzen kann. Und auch da nochmal der Blick zurück. Was war denn die Zeitung eigentlich früher? Die Zeitung ist nicht ein journalistisches Produkt gewesen. Die Zeitung ist viel, viel mehr gewesen. Die Zeitung ist eine Plattform gewesen. Sie ist eigentlich im Grunde der Vorläufer des Internet gewesen. Ja. Im ländlichen Raum hat man Haushaltsreichweiten bis zu 80% gehabt. Warum denn? Weil sie nur über die Zeitung am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnten. Weil nur dann wussten sie, wer ist geboren, wer ist gestorben, wo finde ich eine Wohnung, wo ein Auto, wo ein Lebensabschnittspartner, in welchem Verein findet was statt, welche Selbsthilfegruppe ist wo, welches Restaurant hat aufgemacht. All das hat mir die Zeitung gesagt. Ja. Ab 2007, mit dem tatsächlichen Siegeszug des Internets, vor allem des mobilen Internets, ja, ist uns nach und nach diese Funktionalität abhandengekommen. Es ist am Ende der nackte Inhalt geblieben, und selbst der wird uns gerade über KI zunehmend streitig gemacht. Ja. Und wenn wir wieder diese Relevanz schaffen wollen, die wir früher gehabt haben, wir werden das sicherlich nicht in dieser Größenordnung hinbekommen, wie das früher war, weil diese Monopolstellung, dieser Gatekeeper, in diese Position werden wir nicht mehr kommen. Aber wenn wir Relevanz haben wollen, dann müssen wir mit unseren Haushalten agieren, die wir in unseren Geschäftsgebieten haben. Diese Situation gab es ja in schwacher Form schon mal in der Vergangenheit, nämlich da, wo so langsam die Bindungen nachließen. Das war in den 80er Jahren, als das Privatfernsehen aufkam. Und da begann ja erstmals die Zahl der Abos zurückzugehen. Und Leute haben gesagt, man kommt auch ohne ein Zeitungsabo aus. Da haben die Verlage das einzige Mal, finde ich, schlau reagiert. Ansonsten sind sie eigentlich immer hinterhergelaufen. Ja. Da haben sie schlau reagiert, auch mit einer gewissen Verzögerung, ja, aber doch schlau, und haben die Anzeigenblätter in die Märkte getan. Was machen Anzeigenblätter? Das sind haushaltsabdeckende Produkte, die genau mit den Haushalten kommunizieren, die nicht bereit sind, Geld in ein, sagen wir mal, höheres, kuratiertes Produkt zu stecken. Ja. Und das hat eine ganze Weile ganz gut funktioniert. Irgendwie funktioniert das jetzt momentan auch noch. Es ist noch so ein Restgeschäft. Das liegt daran, dass das Beilagengeschäft immer noch ganz gut funktioniert, dass es immer noch eine signifikante Zahl von Menschen gibt, die wissen wollen, was das Nackenkotelett bei Aldi kostet. Ja. Solange das der Fall ist, funktioniert so ein Anzeigenblatt noch so irgendwie. Ja. haushaltsabdeckend ist es eigentlich auch nicht mehr. Die meisten Verlage haben inzwischen bei der Zustellung eingespart. Wir haben eine signifikante Zahl von Werbeverweigerern und wir wissen, sagen es nicht laut, aber wissen es, dass die meisten Anzeigenblätter direkt vom Briefkasten in die blaue Tonne wandern. Ja. Maximal geht vielleicht der Prospekt mit dem Nackenkotelett raus. Ja. So, das heißt, dieses Geschäft ist endlich. Ja. So, das heißt auch, das alte Geschäft steht vor dem Aus, das steht vor dem Ende. Wir sehen nur noch sozusagen die Endmoräne des Ganzen. Ja. So, da konnten wir bislang ganz gut von leben und über Optimierungen können wir das vielleicht irgendwie noch ein bisschen rausschieben. Das wird uns jetzt schwerer gemacht mit dem Mindestlohn, das ist ein echter Schlag. Ja. Gut, aber so ist das. Ne? Aber diese beiden Grundprinzipien zu sagen, du hast ein hochwertiges, kuratiertes Produkt, das ganz viele Mehrwerte liefert, ja, über den Inhalt, also den eigentlichen journalistischen Kern hinaus, Einkaufsvorteile, Rätsel, Filme, Videos, was weiß ich. Ja. Und du hast auf der anderen Seite, ja, da ist es, was weiß ich, sagt nicht, ist mir egal, sondern sagt, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und wir müssen auf der anderen Seite sehen, dass wir mit den Haushalten in unseren Verbreitungsgebieten möglichst 100%ige Abdeckung bekommen. Dass wir mit jedem Haushalt in Kontakt stehen und, was viel wichtiger ist, dass wir jeden Haushalt kennen. Weil dann können wir andere Geschäfte machen. Da müssen wir nicht dumme Banner verkaufen, ja, und einfach nur Reichweite in programmatische Werbung übersetzen. Das ist das Einfachste. Und übrigens, damit verdienen wir jetzt schon ein Vielfaches von dem, was wir ursprünglich mit Plus-Abos eingenommen haben. Aber das ist nicht ausreichend und das ist auch nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, unsere Haushalte so gut zu kennen, dass wir wirkliche Geschäfte machen können. Ja? Dass wir zum Beispiel personalisierte Werbung aussteuern können. Personalisierte Werbung ist was Tolles, weil sowohl der Werbeempfangende als auch der Werbeabsendende hat einen Vorteil. Ja, derjenige, der diese Botschaften bekommt, der kriegt die ja deshalb, wenn man es gut macht, weil er diese Werbebotschaften auch lesen möchte, weil er zum Beispiel gerade über die Anschaffung eines E-Bikes nachdenkt. So, und der Absender vermeidet Streuverluste und hat Verkaufserfolge. Das heißt, wenn uns das gelingt, unsere Haushalte wirklich gut auszuleuchten, dann gibt es auch für kleinere Verlage meines Erachtens durchaus eine Chance, auch in der digitalen Welt zu bestehen. So, das ist vielleicht auch ein bisschen, was dieses dritte Feld sagt, ne, dass wir also auf der einen Seite Reichweiten, ne, wenn Sie die Rest-IVW beobachten, dann sehen Sie, dass unsere beiden Plattformen, nordkurier.de und schwäbische.de, tatsächlich inzwischen ganz oben stehen. Es gibt keinen regionalen Verlag, der da mehr Reichweite hat. Das ist aber nur eine Grundvoraussetzung. Ja? Das ist nicht die Strategie. Da sind wir, glaube ich, ziemlich falsch verstanden worden. Und da ist noch ein weiteres Feld, weil unser Haus glaubt, anders als, ich glaube, sogar alle anderen Häuser, dass man auch mit der Logistik was anfangen kann, wenn man sie nicht als Zeitungslogistik sieht. Als Zeitungslogistik ist sie mausetot und ist einfach nur ein fürchterlicher Kostentreiber, der uns jetzt am Ende der Laufzeit sozusagen das Geschäft vermiest. Ich versuche hier mal irgendwie drauf zu drücken. Ja, so geht's. Genau. Ups, ich glaube, so kommen wir zurück. Ne? Ja, hier sehen Sie ein bisschen die Geschichte des letzten Jahres. Ne? Wie wir also insbesondere bei schwäbische.de, das Jahr davor hatten wir das bei nordkurier.de gemacht, eben unsere Reichweiten hier entsprechend ausbauen. Ne? Wir sehen, dass wir inzwischen nur noch einen kleinen Anteil an klassischen Rechnern haben. Wir wissen auch, dass wir sehr abhängig sind von Google. Das ist also quasi nur ein Step auf einem sehr langen Weg. Ne? So, das erspare ich Ihnen jetzt hier alles. Das hat mir ein sehr fleißiger Mitarbeiter da reingemacht. Der hat aber nicht geahnt, wie das an einem Nachmittag in Wien so aussieht, wenn man schon ganz viele Vorträge gehört hat und ganz doll müde ist und nicht all diese Wörter noch lesen möchte. So, genau. Das Wort fiel schon, das E-Paper. Und da bin ich ein bisschen anderer Meinung als die Vorredner. Ich bin der Meinung, wir müssen alles dran setzen, so schnell wie möglich. Hier steht, bitte beenden Sie Ihren Vortrag. Das werde ich in den nächsten 2 Minuten tun. Wir müssen alles daran setzen, ja, so schnell wie möglich unsere Printleser ins E-Paper zu überführen. Und da wird man ein bisschen eine Aufteilung bekommen. Man wird traditionelle ältere Leser eher tatsächlich in ein klassisches E-Paper bekommen. Ich glaube, es ist immer ein Vorteil. Nicht in dem Moment, Aber auf etwas längere Sicht, 2, 3 Jahre, ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Und wir müssen versuchen, jüngere Leser, engagiertere Leser in ein Nachfolgeprodukt zu bekommen. Das werden wir, das machen andere Verlage auch, das ist jetzt gar nichts ganz Verrücktes, das werden wir dieses Jahr launchen. Ich habe gesehen, Matzak hat zum Beispiel schon eine ganz interessante Lösung. Wir werden das auch machen. Das wird sich von einem Paper, es wird auch einen anderen Namen bekommen, es wird sich von einem Paper immer weiter entfernen. Ja? Und wir werden auf dieses, da ist ein bisschen der Vorteil, dass unsere Gruppe sehr stark diversifiziert ist. Wir sind zum Beispiel auch Filmrechtehändler. Also wir arbeiten für Amazon und Netflix. Und das heißt, wir werden zum Beispiel unsere Produkte auch mit Filmen anreichern. Wir werden da Spiele drauf tun. Und durch unseren starken Logistikarm, von dem wir hoffen, dass wir ihn mit Medizinprodukten, Paketen etc. gut ausgelastet bekommen, werden wir Zustellvorteile erzeugen. Ja? So, ja, wie gesagt, das ist noch das Klassische. So sieht es augenblicklich aus, wenn Sie das aufrufen würden. Ab nächsten Monat gibt es eine Sonntagsausgabe. Die hat quasi schon mal so ein paar Feature, die nicht mehr Paper sind. Ja, das heißt, das Ding sieht nur noch aus wie ein Paper, ist aber gar keins. Und ja, es wird dann eher so aussehen. Ne? Dahinter verbirgt sich tatsächlich eine Web-Applikation und nicht mehr ein PDF. Es wird auch im Produktionsprozess nicht mehr sozusagen vor der Printweiche kommen, sondern es wird tatsächlich im Produktionsprozess viel, viel früher erstellt. Ja, und so werden dann verschiedene Services darauf aussehen. Das erspare ich Ihnen jetzt, denn ansonsten fängt das Ding gleich an, grün zu blinken. Ja, und sagt, jetzt müssen Sie aber aufhören. Und das plane ich genau in diesem Moment zu tun. Vielen Dank.